Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Eine Ethik der Digitalisierung, das ist das Thema hier und jetzt in Ihren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Ein 25-Minuten-Gespräch über Menschen, Götter und Maschinen mit einem der einflussreichsten Theologen hierzulande im Gespräch mit Wolfgang Huber. Dazu herzlich willkommen. Wolfgang Huber hat in seinem Leben so viel gemacht, dass er überhaupt nicht zu Wort kommen würde, wenn ich alles aufzählen wollte, was er für Ämter hatte, was er geschrieben, welche Positionen er bezogen hat. Machen wir es also kurz. Wolfgang Huber ist Jahrgang 1942. Er wird in wenigen Tagen 80 Jahre alt. Er habilitierte sich 1972 in systematischer Theologie. Er war evangelischer Bischof in Berlin-Brandenburg. Er war vor Margot Käßmann, Heinrich Bedford Strom und Annette Kurschus EKD-Ratsvorsitzender. Er schreibt über Bonhoeffer, über Freiheit. Die Liste der Publikationen zu spannenden Themen ist nahezu endlos. Vor wenigen Tagen, Mitte Juli, ist sein neuestes Buch erschienen. Es heißt Menschen, Götter und Maschinen – Eine Ethik der Digitalisierung. Darüber will ich nun reden mit Wolfgang Huber. Wir sitzen uns gegenüber in unserem Berliner Funkhaus. Herr Huber, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für diesen Besuch im Studio und guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Mayen. Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Huber, also an dem Tag, an dem wir dieses Gespräch aufzeichnen, sind Sie gerade noch 79 Jahre alt. Als demnächst 80-Jähriger kann man natürlich auch sagen, solche Zukunftsfragen überlasse ich der nächsten oder der übernächsten Generation. Auch wenn Sie jünger wirken als manch ein, sage ich mal, 53-Jähriger, warum dieses Engagement im hohen Alter?
Also warum im hohen Alter, das weiß ich nicht, das kann ich auch nicht beurteilen. Solange ich denken und mitreden und laufen kann, fühle ich mich mitverantwortlich, nicht nur für die gute alte Zeit, sondern für das Gespräch zwischen den Generationen über die Fragen, die heute und morgen wichtig sind, und will einfach meinen Beitrag dazu leisten, so lange das geht. Wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Ich glaube, dass die Digitalisierung eines der Grundthemen ist, in denen der Dialog zwischen den Generationen besonders wichtig ist.
Werden wir mal etwas konkreter und vielleicht auch so ein bisschen digitalisierungsbiografisch. Steigen wir mal ein mit Social Media. Also ich war Junkie der ersten Stunde. Ich war auf allen Plattformen, als die meisten Redakteure, egal ob in Zeitungen oder in öffentlich-rechtlichen Anstalten, wahrscheinlich gar nicht wussten, wie Social Media geschrieben wird oder gar funktioniert. Jetzt habe ich meine Nutzung komplett eingestellt, mehr oder weniger auf null runtergefahren, seit 2 Jahren ungefähr. Die Frage an Sie: Welche Beobachtungen machen Sie bei anderen Generationen mit Blick auf Social Media?
Also zunächst muss ich vielleicht doch sagen, mein Zugang zum Computer war ein vollkommen anderes. Social Media kam da spät. Für mich war das zunächst natürlich eine weiterentwickelte elektrische Schreibmaschine. Ja, und der Vorteil, der damit verbunden war, war lebensgeschichtlich sensationell, endlich Texte schreiben zu können, die man verbessern kann am Gerät und nicht jemals eine Seite neu schreiben muss, wenn einem etwas eingefallen ist, war ein solcher Quantensprung für jeden, der Texte schreibt, dass ich das nicht genug schätzen konnte. Und alles andere kam hinterher. Und vor den Social Media kam natürlich zunächst die Möglichkeit zu recherchieren.
Auch das haben Sie wahrscheinlich genossen.
Natürlich habe ich das genossen. Ja,
Sie wollen auch sagen, Sie sind kein Technikfeind.
Ja, ich will sagen, ich habe einen absolut positiven Zugang dazu gehabt. Und ich will das einfach mal illustrieren, damit wir diese Fixierung auf die Social Media auch ein bisschen relativieren. Denn das Dritte war dann E-Mail. Ja, die ungeheure Erleichterung vernünftiger Kommunikation zwischen vernünftigen Menschen mithilfe von E-Mails. Also diese 3 Schritte waren für mich fundamental und sind es in gewisser Weise bis zum heutigen Tag. Social Media habe ich versucht, auch im Dialog mit Jüngeren. Ich bin zu Facebook gegangen, weil ich mit jüngeren Freunden über Facebook kommunizieren wollte. Die haben mir gesagt, wir machen das so, und dann habe ich gesagt, ich mache mit. Und dann kam bei Facebook die Entscheidung, dass man an dem, was die Leute in Facebook posten, die Lebensgeschichte der Leute rekonstruieren kann. und dann auch auf die eine oder andere Weise öffentlich machen kann, indem beispielsweise geplatzte Freundschaften in Facebook öffentlich gemacht werden. Und dann habe ich zu meinen jungen Freunden gesagt, es tut mir leid, ich steige da wieder aus. Ich will nicht, dass eure Lebens- und Liebesgeschichten in Facebook stehen. Und weg war ich. Und dann bin ich nochmal zu Twitter gegangen mit einem ganz anderen Interesse, egoistisch, wie ich zugebe. Ich möchte ab und zu Kurznachrichten in die Welt entsenden.
Auch um wahrgenommen zu werden.
Um wahrgenommen zu werden. Und dafür benutze ich Twitter. Ja, und soweit ich weiß, bin ich da noch.
Ich zitiere gleich mal eine Passage aus Ihrem Buch. Da hören Sie sich, auch wenn Sie eben betont haben, dass Sie kein Technikfeind sind, da hören Sie sich ein bisschen wie Cassandra an, etwa wenn Sie schreiben, Zitat, dass alle, die von den Angeboten digitaler Plattformen profitieren, dadurch in die Mechanismen des Überwachungskapitalismus einbezogen werden. Das wecke erstaunlich wenig Argwohn oder gar Gegenwehr. Und weiter, Zitat, dass diese Überwachungsökonomie einen vergleichbar tiefgreifenden Einfluss auf die menschliche Lebensführung ausübt, wie der Industriekapitalismus des 19. und 20. Jahrhunderts, beeindruckt die davon Betroffenen nur wenig. Zitat Ende. Wie erklären Sie es sich, dass digitale Fremdbestimmung, diese neue Art kollektiver Unfreiheit, mit so viel Gleichmut hingenommen wird?
Weil im subjektiven Erleben der Menschen die Vorteile, die Nachteile überwiegen und deswegen die Nachteile unwirklich werden für die Menschen. Anders kann ich nicht sagen. Das Verrückte ist doch, dass wir an sich in einer durch und durch marktwirtschaftlichen Ordnung leben. Und es gibt nur ganz wenige große wirtschaftliche Bereiche, die aus der Marktwirtschaft ausgegliedert sind. Ein großer Bereich ist natürlich die Rüstungsindustrie, was uns dieser Tage wieder, Gott sei es geklagt, sehr beschäftigen muss. Aber das andere ist die gesamte Plattformökonomie. Denn was passiert da? Wir als Nutzer nehmen Dienstleistungen der Plattformökonomie in Anspruch. Im Unterschied zu allen anderen Bereichen der Marktwirtschaft kriegen wir das umsonst, so denken wir. Wir bezahlen das nicht. Und die große Attraktivität dieser Plattformen hat in erheblichem Umfang damit zu tun, wie toll, ein Schnäppchen, ein Riesenschnäppchen, ja? Diese Haupttätigkeit, die ich den ganzen Tag mache, mindestens alle 10 Minuten da reinzuglotzen, das kriege ich auch noch umsonst. Und die wenigsten denken darüber nach, dass sie in Wahrheit doch bezahlen und reflektieren nicht, womit sie bezahlen.
Womit bezahlen
sie? Sie bezahlen mit ihren eigenen Daten. Und verlieren die Kontrolle darüber, was mit diesen Daten passiert und entwickeln notgedrungen auch eine große Gleichgültigkeit dagegen, dass ihre Privatsphäre in einer Weise öffentlich wird, die erschreckend ist.
Was ja auch in krassem Widerspruch dazu steht, dass wir so viel von individueller Selbstbestimmung reden, das passt ja auch wenig zusammen, wie mir scheint.
Ja, also ich meine, in einer Zeit, in der die individuelle Selbstbestimmung so weit gehen soll, dass wir auch selber über den Zeitpunkt und die Art unseres Sterbens verfügen wollen, geben wir gleichzeitig Dinge, die unsere Intimsphäre auf elementare Weise berühren, die unsere personelle Identität berühren, geben wir einfach in einen unüberschaubaren, diffusen Raum von Öffentlichkeit hin. Und wir wissen ja alle, wenn wir da was zur Verfügung stellen, dann gibt es Reaktionen, die alles andere als charmant sind. Aber wir schauen vor allem darauf, ob wir mit dem, was wir im Netz machen, genug positives Echo bekommen, genug Likes bekommen. Und das ist wie eine Droge. Und das ist natürlich ein sich selbst intensivierender Prozess. Wenn man es mal angefangen hat, dann braucht man es alle, ist es wie eine Droge, die man alle 10 Minuten braucht. Wenn Sie sich klar machen, dass das die Durchschnittszahl ist, die jüngere Leute noch aushalten als Abstand zwischen 2-mal auf das Smartphone gucken und alle sagen, es wird dichter werden, es wird nicht langsamer, sondern es werden mehr werden, also in kurzer Zeit gelten 8 Minuten als normal, dann sind es 5. Und das bedeutet nun gleichzeitig, dass das menschliche Leben selber irgendwie diffundiert. Es gibt keine Möglichkeit einer längeren Konzentration, die Vorstellung, 25 Minuten konzentriert über ein Thema mit einem anderen Menschen zu reden, wird kulturell ausgehebelt. Ich glaube, dass, und deswegen betone ich meinen positiven Zugang zu diesem Thema so nachdrücklich, dass wir lernen müssen, zwischen dem Nutzen und dem Schaden zu unterscheiden. Und vom Nutzen Gebrauch machen und den Schaden vermeiden. Und dazu gehört auch noch die Fähigkeit zu haben, konzentriert sich mit anderem zu beschäftigen als mit den neuesten Likes.
Der Theologe Wolfgang Huber im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft über seine Ethik der Digitalisierung. Herr Huber, ich zitiere nochmals aus Ihrem Buch, auch damit die Hörer so ein bisschen den Eindruck bekommen, wie sich das liest. Zitat: Die Erosion des Privaten verbindet sich keineswegs mit einer Ausdehnung des Öffentlichen. Vielmehr entstehen unter dem Dach eines globalen digitalen Netzes vielfältige, partielle Öffentlichkeiten, zwischen denen es häufig keinerlei Kommunikation, geschweige denn einen argumentativen Austausch gibt. Zitat Ende. Mit welchen Folgen?
Ja, das mit der Folge insbesondere, dass neben die Erosion des Privaten nun auch noch eine Gefährdung des Öffentlichen tritt. Das ist eigentlich die Doppellast, die wir da zu tragen haben. Das kann man sich sehr schnell klar machen, indem man den Unterschied zwischen der Art von Öffentlichkeit, die wir heute haben und die historisch gewachsen ist, uns anschauen. Nun soll man auch die historisch gewachsene Öffentlichkeit nicht idealisieren, obwohl wir in einem Raum zusammen sind, nämlich öffentlich-rechtlichem Rundfunk, den wir noch immer für einen Idealraum halten. Und zwar deswegen, weil nicht partikulare Interessen, sondern das Gemeinwohl beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sozusagen der Horizont ist, in dem gearbeitet wird und gearbeitet werden soll. Und weil zweitens nicht etwa einfach etwas rausgehauen wird, sondern es Gatekeeper gibt, Torwächter, die darauf achten, dass das Qualität hat, was rauskommt und das überprüft ist, ob es hinsichtlich der Fakten zutreffend ist, was der Öffentlichkeit mitgeteilt wird. Von all dem kann im Netz keine Rede sein. Es gibt keine Gatekeeper, es gibt keine Verpflichtung auf das öffentlich Gute, sondern es gibt Subjektivität im Exzess. Und sie wird auch dann zugelassen und verbreitet, wenn sie menschenverachtend ist. Und das nenne ich einen Zerfall der Öffentlichkeit. Und es reicht nicht, sozusagen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder die Qualitätszeitungen, die es noch gibt, als Oasen irgendwie sich zu sichern und zu sagen, mag die Welt darum herum auch noch so tosen. Und wir wollen hier im Stillen bei unseren letzten Reservaten bleiben, in denen es noch anders geht. Nein, wir müssen die Qualität des Öffentlichen wieder in den Blick nehmen und uns dafür einsetzen, dass das Netz die Öffentlichkeit nicht kaputt macht.
Ich möchte mich nicht kulturpessimistisch anhören, aber manch einer beobachtet ja eine gewisse Verrohung der Umgangsformen im analogen öffentlichen Raum, also auf der Straße, im Park, im Freibad, zumindest in bestimmten Großstädten, vor allem in jener, in der wir gerade sind. Inwieweit sehen Sie da einen Zusammenhang mit der Verrohung im Netz?
Also ich glaube, es ist nicht zulässig, solche Formen der direkten physischen oder verbalen Attacke gegenüber anderen Menschen dadurch irgendwie in den Geruch zu bringen. Diejenigen, die das jetzt in diesem Augenblick tun, sind nicht dafür verantwortlich, weil das Netz sozusagen eine solche Verrohung bewirkt. Nein, im analogen Bereich bleibt jeder verantwortlich für das, was er tut. Und dass es Übersprunghandlungen gibt, das wissen wir. Umso mehr gilt eben auf der anderen Seite, dass wir auch im Netz auf drei Bereichen wirklich was machen müssen. Wir brauchen striktere rechtliche Regelungen, wir brauchen eindeutige Verantwortlichkeiten der Plattformen und wir brauchen Selbstdisziplin der Nutzer. Alles drei brauchen wir und das sind hohe Standards, das weiß ich, aber ohne die geht es nicht. Und wir brauchen auf der anderen Seite in der Tat, es ist doch widerlich, dass ausgerechnet in öffentlichen Bädern Menschen so roh und herzlos und widerlich und gewalttätig miteinander umgehen, an einem Ort, an dem man Freude haben soll und dem anderen seine Freude lassen soll, genau das Gegenteil zu machen. Es ist ein öffentlicher Skandal und wir müssen auch öffentlich darüber reden und sozusagen das wegschieben und zu sagen, das hat jetzt alles mit der Digitalisierung zu tun, das hilft nicht genug.
Wolfgang Huber im Deutschlandfunk. Herr Huber, Sie sagen ja ganz eindeutig, dass sich in Zeiten zunehmender Digitalisierung unser Menschenbild auch verschiebt. Welches Menschenbild setzen Sie dem entgegen?
Also ich will jetzt in der Kürze der Zeit, die wir miteinander haben, nicht ein ganzes Menschenbild entwickeln. Das wäre ja wahnsinnig anmaßend. Aber ich will auf einen oder zwei Punkte hinweisen. Der eine ist, zu den großen Errungenschaften der Neuzeit, und das sage ich ganz bewusst als Theologe, gehört ein deutlicheres Bewusstsein für die Autonomie des Menschen. Wir haben selber zu verantworten, wie wir mit uns selber und mit anderen umgehen. Das ist die Autonomie, und ich sage das auf dem Hintergrund, dass ich glaube, dass das Verhältnis des Menschen zu Gott und die Autonomie, mit der er sich die Regeln seines eigenen Lebens setzt, stehen nicht im Widerspruch zueinander. Wir Menschen sind Beziehungswesen, und wir haben jedenfalls, soweit wir an Gott glauben, aber eigentlich auch darüber hinaus, eine Beziehung zu Gott, zum Nächsten, zur Welt, in der wir leben, und zu uns selbst. Und Autonomie hat es mit der Beziehung zu uns selbst zu tun, dass wir uns selbst wahrnehmen als mündige Menschen, die die Regeln ihres Verhaltens selbst zu bestimmen haben. Was machen wir ausgerechnet heute? Wir übertragen die Autonomie auf Gerätschaften.
Autonome Waffen, autonomes Fahren.
Wir reden, genau, das sind die beiden Hauptbeispiele, aber natürlich bei weitem nicht die einzigen.
Und Sie machen ja auch deutlich, dass der Begriff autonom in dem Zusammenhang Unfug ist.
Natürlich ist er Unfug, weil kein Auto selber die Regeln bestimmen kann, nach denen es automatisiert funktioniert. Ja, es handelt sich um ein hochautomatisiertes Gerät, und die Regeln, nach denen dieser Automatismus verwendet wird, sind von Menschen gemachte Regeln, oder man muss das ganze Gerät aus dem Verkehr ziehen.
Das heißt, wir müssen in unserer Endlichkeit und Fehlerhaftigkeit, erstens müssen wir die anerkennen, und zweitens müssen wir in diesem Bewusstsein Herr über diese Maschinen bleiben.
Das ist die These, ja. Und das ist die Weichenstellung, vor der wir heute stehen. Und es gibt übrigens zwei einfache Beispiele dafür, an denen man sich das veranschaulichen kann, dass wir Herr bleiben müssen. Erstens, wir müssen bestimmen, wann die Dinger angestellt und wann sie abgestellt werden. Und zweitens, wir brauchen Geräte und dürfen nur solche Geräte haben, bei denen Unterbrechbarkeit möglich ist. Ja, also Anfang und Ende bestimmen und Unterbrechbarkeit sind sozusagen die formalen Eckdaten, an denen man sehen kann, was Autonomie des Menschen gegenüber den Geräten bedeutet. Und Sie werden schnell mit mir übereinstimmen, wenn man das konsequent beherrscht, hat man erstens überhaupt einen Zeitgewinn und einen Freiheitsgewinn, weil man nicht länger sagen kann, dass ich alle 10 Minuten auf dieses Ding schaue, liegt an dem Ding. Nein, es liegt an mir. Und zweitens ist das diese Unterscheidung zwischen automatisiert und autonom die wichtigste Grundunterscheidung dafür, dass wir verantwortliche Wesen bleiben. Aber je größer die Reichweite der Techniken ist, über die wir verfügen, desto wichtiger ist ja, dass wir für die Folgen auch einstehen.
Der Theologe und ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber bei Tag für Tag im Deutschlandfunk. Herr Huber, was sich aus meiner Sicht jenseits aller Digitalisierungsfragen durch Ihr Buch zu ziehen scheint, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein Plädoyer für die Universalität der Menschenrechte beziehungsweise für das Anerkennen der gleichen Würde aller Menschen. Ist das quasi der Kern Ihrer Ethik?
Das ist ein Kernelement meiner Ethik. In Verbindung damit, dass wir wechselseitig füreinander Verantwortung haben, sind wir dann nahe beim Kern einer christlichen Ethik, die aber zugleich anschlussfähig ist für eine
Humanisten.
Für eine Ethik, die die Würde des Menschen und die wechselseitige Verantwortung füreinander ernst nimmt.
Ich zitiere mit Blick auf den Ethikaspekt nochmal aus Ihrem Buch. Das Bewusstsein geschenkten Lebens und verdankter Freiheit bildet die Basis für eine Ethik der Verantwortung, die im digitalen Zeitalter vor neuen Herausforderungen steht. Es kommt darauf an, den Einsatz technischer Mittel und wissenschaftlicher Innovationen so zu steuern, dass sie weder die Natur zerstören, noch die Selbstbestimmung der Menschen und deren Verantwortung füreinander außer Kraft setzen. Zitat Ende. Wie können wir das schaffen?
Durch Dialog, durch Austausch, dadurch, dass wir nicht isoliert vor unserem Smartphone sitzen, sondern miteinander im Gespräch sind, dabei darauf achten, dass wir nicht nur in irgendwelchen Echokammern alleine sind, in Wahrheit, auch wenn andere dabei sind, sondern wirklich uns zutrauen, mit Menschen zu sprechen, die auch andere Erfahrungen und Überzeugungen haben. Und meine persönliche Erfahrung und auch das, was ich sonst so sehe, geht dahin, dass es dafür nach wie vor unentbehrlich ist, direkt von Mensch zu Mensch zu kommunizieren. Das heißt, genau diese Aufgabe hilft uns auch dabei, den unterschiedlichen Rang zwischen der Art von Kommunikation, die wir digital machen und die wir face-to-face machen, diesen unterschiedlichen Rang wieder neu ins Bewusstsein zu heben. Und das wäre, glaube ich, ein großer Schritt, wenn wir alle mehr Chancen hätten zu lernen, dass die Möglichkeit, 25 Minuten einander leibhaftig gegenüber zu sitzen und sich miteinander auszutauschen, dass das noch immer wichtiger ist als die Informationen oder die Beschimpfungen, die wir digital austauschen.
Das heißt, Sie haben auch ein bisschen Zweifel, ob die, wie auch immer, Zoom-Teams oder Skype-Konferenz ein leibhaftiges Miteinander sprechen ersetzen kann.
Ja, ich glaube, es geht am ehesten dort, wo Menschen sich gut kennen und dann den Vorteil auch tatsächlich nützen, dass sie nicht für jede Besprechung lange Wegstrecken zurücklegen müssen, sondern auf der Basis von direkter Kommunikation in größeren Abständen Dinge so besprechen können, dass sie sich jedenfalls leibhaftig sehen. Und jeder, der in den letzten Jahren angesichts der Pandemie in der Lage war, dass er das öfter tun musste, weiß, dass das natürlich ein riesiger Fortschritt ist gegenüber der üblichen Telefonie, also einer Art des Gesprächs, bei der man sich nicht sieht. Was wieder ein Beleg dafür ist, dass unsere Leibhaftigkeit dafür sorgt, dass wir anders mit Menschen kommunizieren, je nachdem, wie viele unserer Sinne daran beteiligt sind.
Um abschließend noch ein wenig persönlich zu werden, Sie schöpfen natürlich aus einem ungeheuren Fundus, den Sie sich als Theologe in den vergangenen 60 Jahren draufgeschafft haben. Dennoch frage ich mich, also wie schaffen Sie es, all diese Literatur, die ich in Ihrem Literaturverzeichnis finde und die Sie ja ganz offensichtlich auch wirklich gelesen haben, zu bearbeiten, zu studieren, zu verinnerlichen? Wie lange sitzen Sie an Werktagen im Alter von 80 Jahren am Schreibtisch?
Das ist nicht immer gleich, aber es kann schon sein, dass ich 10, 11 Stunden am Schreibtisch sitze. Das kommt schon vor, klar.
Weil Sie nicht anders können oder weil Nein, Sie weil nicht ich, anders wollen?
Weil ich nicht anders will. Ich kann herrlich auch andere Sachen machen. Es setzt voraus, dass das, was ich tue, aus dem einen oder anderen Grund so eine hohe Priorität hat, dass ich es auch mache, bei so einem Thema, weil es so wahnsinnig spannend ist, bei anderen Dingen, mit denen ich mich beschäftigen muss, weil ich eine Verantwortung übernommen habe, die ich dann auch einlösen muss. Das Arbeiten ist mir bis zum heutigen Tag nicht in erster Linie als Last entgegengetreten, sondern als Bereicherung, weil ich jeden Tag Neues lerne, Neues erlebe, manchmal auch unerfreuliche Überraschungen habe, mir dann überlegen muss, wie man damit umgeht. Aber Sie haben recht, wenn man 80 wird, kann man da das eine oder andere auch noch ändern. Dann ist es ja ein Geschenk, dass man dazu überhaupt die Möglichkeit hat.
Wolfgang Huber, evangelischer Theologe und ehemaliger Bischof sowie EKD-Ratsvorsitzender. Sein Buch Menschen, Götter und Maschinen, eine Ethik der Digitalisierung ist erschienen im Verlag C.H. Beck. 207 Seiten, kosten 18 Euro. Herr Huber, danke, dass wir uns leibhaftig treffen konnten. Danke für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich sehr herzlich.